So, willkommen bei einer neuen Folge des C'est la vie Podcast. Heute habe ich zu Gast die Nathalie von Terrorists of Beauty. Willkommen.
Hallo.
Nathalie ist eine der beiden Gründerinnen von Terrorists of Beauty und ihr Motto ist Change the world with every shower und insbesondere wollen sie die Beauty-Industrie verändern und bekämpfen. Sie bezeichnen sich selbst als Anti-Marke und verstehen sich als Teil der Repair-Economy. Das bedeutet, sie wollen als Firma dazu beitragen, Defizite in der Gesellschaft auszugleichen. Und das tun sie mit Produkten in Form von Seifen. Und ich freue mich, heute mehr über dich und über das Business zu erfahren.
Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein.
Ja, erstmal, ich habe ganz, ganz viele Fragen, aber erstmal, wie ist die Entstehungsgeschichte? Ich habe auf eurer Seite gelesen, ihr wart zuerst eher als Kunstprojekt gedacht mit dir und deiner Mitbewohnerin. Wie ist die ganze Idee zu Terrorists of Beauty entstanden?
Ja, wir sagen immer, die Idee hat uns gefunden und nicht wir die Idee. Das war wirklich so wie so eine Art Schicksalslauf, den wir da hatten. Es fing alles an damit, dass Ma in meiner WG eingezogen ist. Also ich habe eine ganze Weile in Hamburg in einer Gründer-WG gewohnt. Das haben wir ins Leben gerufen, weil wir gemerkt haben, dass das Gründerleben alleine ganz schön anstrengend ist. Und es eigentlich total gut ist, wenn man so ein Support-Netzwerk hat, das so sehr familiär ist, wo man auch alle Sorgen teilen kann. Und in diesem Space habe ich schon einige Jahre gewohnt und Ma zog eben ganz frisch zu uns und wir haben an einem Tag zusammengesessen und uns über unser Badezimmer unterhalten, weil wenn eben 12 Menschen auf einem, in einer Wohnung leben, dann stapelt sich natürlich im Badezimmer so einiges, auch so einiges an Plastikmüll und ungenutzten Produkten und schlechten Produkten und ach. Und wir haben eben gesagt, hey, das kann doch nicht wahr sein, dass es da bis heute keine bessere Möglichkeit gibt, sich zu pflegen, etwas Umweltbewusstes zu finden, was kein Plastikmüll verursacht, aber was auch einfach gut für den Körper ist, und wo man mit einem guten Gewissen sich ja eigentlich wohler fühlen kann auch mit. Und dann haben wir entschieden, wir möchten uns darum kümmern, Ma und ich zusammen, den Menschen eine Lösung anzubieten, die eben den Weg wegführt von diesen ganzen Produkten, die von der Beauty-Industrie ja bewusst auch eigentlich so designt sind, dass wir mehr konsumieren, als wir eigentlich müssten. Weil eigentlich kann sich unser Körper ja sehr gut um sich selbst kümmern, wenn wir ihn nur lassen. Und die Beauty-Industrie ist eigentlich eher da, ganz viel aus der Balance zu bringen. Und wir wollten ein möglichst minimalistisches Angebot schaffen, das den Weg daraus aus diesem Kreislauf, diesem Teufelskreis führt. Und Ma ist Spanierin, gebürtige. Die ist richtig schön auf dem Land aufgewachsen, wo man noch alles selber macht. Und so kannte sie halt auch von ihrer, von Kindheitsbeinen an das Thema Seife und Seife machen. Und meinte, hey, lass uns doch eine Naturseife machen. Und wir schaffen es damit, mit der Kraft der Natur Möglichkeiten zu finden, wie man eben Shampoo, Gesichtsreiniger, Duschgel aus dem Bad rauswerfen kann. Und so haben wir uns an die Arbeit gemacht.
Sehr, sehr, sehr cool. Coole Geschichte auf jeden Fall. Und ihr habt es aber alleine auf die Beine gestellt und ihr seid bis heute gebootstrapped, oder? Ist das richtig?
Genau. Also es war auch gar nicht das Ziel unbedingt, da jetzt eine Firma draus zu machen, sondern wir wollten eigentlich, weil es eben die Weihnachtszeit kündigte sich an und wir dachten so, hey, Weihnachten ist doch der perfekte Moment, wo man einfach mal so ein Highlight setzt und den Leuten zeigt, hey, kauf kein blödes Parfum oder irgendwie Fast Fashion oder was eben kein Mensch braucht, sondern vielleicht wäre eine Seife ein total cooles, innovatives Geschenk. Wir reden da jetzt über 2018, als wir uns da an die Arbeit gemacht haben. Also ist ja echt schon eine Weile her. Und genau, wir hatten das einfach so als temporäres Projekt geplant, bis Weihnachten irgendwie gedacht, haben eine kleine GbR dafür gegründet, keinen Businessplan gehabt, sondern einfach nur, hey, wir machen jetzt einfach mal und los geht's. Alles, was irgendwie uns von diesem Sommertag, als wir uns entschieden hatten, das zu machen, das war, glaube ich, Mitte August, bis Dezember dorthin bringt, dass wir etwas auf dem Markt haben, was eben diesen Inspirationstrigger in den Leuten in Bewegung setzt. Und weiter haben wir gar nicht gedacht. Und wir hatten auch gar nicht viel Geld. Also wir hatten dann zusammengelegt in Summe 8.000 Euro. Also jeder von uns 4.000 Euro unserer Ersparnisse. Das war alles, was die Firma zur Verfügung hatte. Und damit mussten wir die Gesamtgründung eben gewuppt kriegen. und dachten halt so, ja gut, wenn es schief geht, dann haben wir halt Seife bis an unser Lebensende. Da sich Naturseife ja sehr gut hält, ist das dann auch gar nicht weiter schlimm. Und wenn es gut läuft, dann haben wir ein cooles Projekt und gucken einfach, was passiert. Und deswegen ist Terrace of Beauty quasi von der Anfangszeit an total antikommerziell gestrickt, weil wir eben nie im Sinn hatten, maximal viel Geld damit zu erzielen, sondern es ging immer darum, einfach die Augen zu öffnen den Menschen da draußen. Und so haben wir dann eben in Highspeed das alles zusammen auf die Beine gestellt. Mit der Hilfe von Freunden haben wir ein Fotoshooting organisiert. Ein befreundeter Fotograf hat sein Studio zur Verfügung gestellt. Wir haben einen Freund eines Freundes als Packaging-Designer gewonnen, der das für uns ein Apfel und ein Ei gemacht hat. Also so ganz viel Dynamik, die einfach entstand, weil die Menschen gesehen haben, hey, das ist ein mega cooles Projekt und ich will da einfach was zu beitragen. Und ja, so hat es dann auch mit nur 8.000 Euro geklappt. Und wir haben am 2. Dezember unseren Online-Shop live geschaltet. Und die paar Leute, die mit uns gemodelt hatten, das waren 10 Freunde, die haben das auf Facebook und Instagram geteilt. Und dann plötzlich rollte der Zug los und wir wussten überhaupt nicht, was passierte. Weil, also, das war unfassbar, wie viele Bestellungen plötzlich reinkamen, ohne dass wir irgendwas gemacht hätten. Also, wir hatten 0 Euro Werbebudget, da war wirklich, die Kassen waren leer. Und wir hatten gerade so mit diesen 8.000 Euro ins Ziel geschafft und mussten dann halt schauen, wie wir aus der Seife wieder die 8.000 Euro zurückholen uns. Und das hat sich einfach verselbstständigt. So sehr, dass wir dann wirklich vor unseren eigentlichen Jobs, die wir zu dem Zeitpunkt noch hatten, morgens um 5 aufgestanden sind und dann wirklich 3 Stunden Pakete gepackt haben und das dann zur Post getragen haben selber, weil wir auch kein Fulfillment hatten. Wir hatten ja, wie gesagt, kein Business geplant. Und die Postjungs haben uns wirklich schon gehasst jeden Tag, wenn wir da wieder kamen, mit unendlich viel manueller Arbeit für die. Und dann hatten wir diese Weihnachtszeit überstanden und uns danach eben einfach echt mal geschüttelt, so, puh, was war das denn? Dann aber auch anerkannt, dass da wirklich ein Bedarf zu sein scheint. Also, dass viele Leute sowohl mit dem Markennamen, diesen Terrace of Beauty, wir möchten wegkommen von der Beauty-Industrie, aber auch mit der Idee, sich mit einer einfachen und natürlicheren Form der Pflege im Bad auszustatten, dass das wirklich resoniert. Und haben daraufhin erst entschieden, okay, jetzt machen wir es richtig. Jetzt machen wir eine GmbH, jetzt schreiben wir einen Businessplan, dass wir über die Runden kommen und fangen einfach mal nochmal von vorne an. Und das hat dann nochmal ein gutes Vierteljahr gedauert, bis wir das dann wirklich ordentlich aufgegleist hatten alles. Und seitdem rennen wir so weiter.
Krass, krass. Und mittlerweile ist es ja aktive Entscheidung von euch auch, dass ihr nicht da in irgendwelche Interessenskonflikte auch kommen wollt mit eurer Mission.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, es ist eine Glaubensfrage, ne? Will man Investoren oder nicht? Für uns ist es so, dass wir glauben, wenn wir es weiterhin so betreiben, wie wir es tun, komplett selbstbestimmt, dass wir dann auch diese Freiheit behalten, komplett unwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen, dass wir gar nicht eine maximale Rendite erwirtschaften müssen. Es reicht für uns, wenn wir uns selber ein Gehalt zahlen können und unserem Team faire Löhne und so weiter, dass alle Beteiligten eine faire Vergütung bekommen. Das ist eben das Allerwichtigste. Aber wir haben keine Wachstumsziele, wir haben überhaupt nichts, ja. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil wenn du einen Investor hast, der eben nach ein paar Jahren dann auch wirklich was für sein Geld sehen möchte, dann kommt da vielleicht auch eine andere Form von Druck rein, die dann gerade in Jahren wie diesen, wo alles ja auch wirtschaftlich ein bisschen unangenehmer ist, ganz schnell auch mal Startups wirklich das Genick bricht und man dann vielleicht zumachen muss oder viel schlimmer eigentlich noch, Geschäftspraktiken dann wählen muss, die gar nicht zu einem selber passen. Und man eines Tages in dieser Firma aufwacht, und sich denkt, shit, da wollte ich doch gar nicht hin. Jetzt bin ich irgendwie so ein Kommerzschwein geworden, das den Leuten irgendeinen Kram verkauft, wo ich selber von weiß, dass es gar nicht gut ist. Und das möchten wir halt auf jeden Fall vermeiden. Es soll immer ehrlich und transparent bleiben, was wir hier tun.
Ich finde das so cool, wie ihr das macht. Ich denke, ich kann mich da auch voll damit identifizieren, weil wir ja auch in einem Space sind, wo wir sagen, so, ja, wir sehen, es ist der totale Trend, dieses Diversity und Feminismus war noch nie so im Trend wie heute. Jede Firma will sich gern feministische T-Shirts anziehen und bedrucken. Auf jedem T-Shirt steht einmal Feminist, aber in Wirklichkeit werden die Sachen in Bangladesch gemacht und viel dahinter ist eigentlich nicht. Und wir wollen halt gerne Alternative auch dazu bieten. Aber wie gehst du auch damit um? Weil wir sind, glaube ich, auch in einer ähnlichen Situation vom Impact-Gedanken her. Und es sind einige von unseren Anbieterinnen auch, die einen ganz großen Impact auch machen wollen. Wenn du zum Beispiel gefragt wirst, ja, warum dann überhaupt eine Firma? Also könnte man das nicht auch irgendwie antikapitalistisch in anderen Modellen lösen. Also wieso habt ihr euch dafür entschieden, doch ein Unternehmen zu gründen?
Uns geht es eigentlich darum zu zeigen, dass man Unternehmertum auch anders denken kann. Dass unternehmerisches Handeln nicht mit maximaler Profitgier und Hyperkapitalismus verbunden sein muss. Ein Unternehmer hat eine Unternehmung, der hat was vor und es sollte ihn ernähren. Punkt. Ja, und das muss in sich nachhaltig gestrickt sein, die Firma, sonst geht sie irgendwann pleite. So, das ist unser sehr einfaches Verständnis von Unternehmertum und eben nicht das, was oft dann leider auch in der Startup-Branche ja vorgelebt wird in den Medien, immer das Hockeystick, ne, skalieren bis zur Unendlichkeit und dann schnell den Exit machen und ciao, ich bin raus und dann verkaufe ich es an den Großkonzern. Das genau wollen wir eben nicht. Und ich finde, klar, wir hätten auch ein Verein sein können. Wir hätten das Ganze als Non-for-Profit aufziehen können und so weiter. Aber ich will nicht, dass das Schicksal dieser Welt in den Händen von reiner Gemeinnützigkeit nur existieren darf. Ich will ja zeigen, dass man das miteinander verbinden kann und dass das Geld verdienen an sich nichts Böses ist, sondern dass es auch was sehr Konstruktives sein kann, wenn man es eben richtig aufzieht. Und dafür ist, glaube ich, Terrace of Beauty da, so eine Antithese zur aktuellen kapitalistischen Struktur aufzuzeigen.
Und ich meine, wir leben ja auch immer noch im Kapitalismus. Das bedeutet auch, wir müssen in dieser Welt von irgendwas leben. Und was ist das Besondere an euren Seiten?
Alles. Also für die meisten ist es erstmal sehr überraschend zu hören, dass man mit einem Produkt Shampoo, Duschgel und Gesichtsreiniger ersetzen kann. Das ist eben das Ziel, dass wir mit unseren Seifen das Ganze im Bad deutlich minimalistischer machen für die Menschen. Und das passiert, indem wir einfach zurück zum guten alten Handwerk gehen und eine von Hand gesiedete Naturseife anbieten, die überwiegend aus kaltgepressten Ölen besteht. Also wirklich ganz hochwertige Öle in Traubenkernöl, in Distelöl, Shea-Butter und so weiter, wo sehr viel natürliche Power drin steckt. Und die verarbeiten wir ganz, ganz schonend, also bei sehr niedrigen Temperaturen. Wenn man Industrieseife kauft, dann ist sie halt auf über 100 Grad erhitzt, wo alles dann wirklich totgekocht ist. Man kennt das ja auch vom Kochen selber, wenn man jetzt zum Beispiel einen Brokkoli dünstet oder so, weiß ja jeder, wenn man das auf Niedrigtemperatur macht, dann bleiben die wichtigen Inhaltsstoffe, die Gutes für den Körper tun, erhalten. Und genauso machen wir das mit unseren Seifen. Das heißt, sie werden eben ganz schonend in dem sogenannten Kaltrührverfahren hergestellt. Das geht nur in Handarbeit. Und danach reifen die Seifen wie ein guter Käse für mehrere Wochen im Regal. Und das ist einfach ein Aufwand und eine, ja, auch eine zeitliche Komponente, die da drin steckt, die eben eine industrielle, also profitgetriebene Firma gar nicht eingehen möchte, weil es viel zu kompliziert und umständlich ist. Aber wir sehen da halt einen ganz großen Wert drin, weil die Seifen so viel Gutes tun, indem sie eben auf Basis der kaltgepressten Öle und der ätherischen Öle, die da drin stecken, den Körper pflegen und die Haare pflegen und dadurch den Körper auch Stück für Stück in ein natürliches Gleichgewicht führen. Das heißt, du brauchst dann plötzlich nicht mehr jeden Tag Haare waschen, was vielleicht früher so war, weil du fettige Haare hattest. Und durch die Seife kommt alles wieder in so ein natürliches Niveau rein. Die Haut ist nicht mehr so trocken, die Haut ist nicht mehr so fettig, die Haut ist nicht mehr so unrein. Das sind eben alles Faktoren, die wir mit unseren Seifen Stück für Stück ins Gleichgewicht bringen. Und das schaffen wir, indem wir fünf verschiedene Seifen haben, die auf unterschiedliche Haar- und Hautbedürfnisse abgestimmt sind. Also mit unterschiedlichen natürlichen Ingredients hergestellt sind, die eben den Job dann auch können und dich auf diese Reise zu deinem natürlichen Urzustand eigentlich wieder zurückbringen. Und da bekommen wir total tolles Feedback von vielen Menschen. Und nebenbei sind die Seifen dann natürlich auch palmölfrei, sie sind vegan und wir haben sie auch komplett geschlechtsneutral konzipiert, weil wir eben auch diese Idee, dass Frauen so 20 bis 30 Beauty-Produkte konsumieren sollten und Männer ja eins, naja, der moderne Mann dann vielleicht so fünf. Naja, das möchten wir nicht unterstützen, sondern es gibt verschiedene Hauttypen und verschiedene Haartypen. Das ist aber geschlechtsunabhängig oder identitätsunabhängig. Also wir möchten wirklich jedem die Wahl lassen, sich da selber das rauszusuchen, was einem am besten gefällt und nicht vorschreiben, was gekauft werden muss, um irgendwie schön zu sein.
Das
Und
finde ich so
neben
wichtig. Das ist echt so was, was mich auch total angesprochen hat bei dem Ganzen. Weil ich denke mal immer so, wieso ist das eigentlich für Frauen so ein mega Ding? Like, ich finde, also ich bin jemand, der sehr basic unterwegs ist bei diesen Sachen. Vor allem auch, weil ich mir das nie leisten konnte und auch nicht wollte. Das ist halt sowas, für das ich nicht unbedingt Geld ausgeben wollte. Aber was man da manchmal für Videos sieht im Internet, auch mit Abschminken und Morgen- und Abendroutinen, bei der bei einer Routine in der Früh oder am Abend schon 8 oder 9 verschiedene Produkte verwendet werden, die Zeit, die da drauf geht, die man investiert, das Geld, das da drauf geht, das man investiert, das ist einfach für mich was ich einfach wirklich gar nicht so, also ich finde das wirklich fürchterlich, das regt mich total auf und dann wundert sich jemand, wenn wir uns die ganze Zeit mit solchen Sachen beschäftigen, bleibt gar keine Zeit dafür, die Welt zum Guten zu verändern. Weil wenn mein Morgen beginnt mit einer, was sind das, 15-schrittigen Beauty-Routine, dann ist mir, also das wird mich so viel Gehirnkapazität kosten, dass mein Tag dann wieder vorbei wäre.
ja, es ist wirklich erschreckend, wie viele ja, überwiegend Frauen wirklich auf so einem Weg sind. Und ich habe mal eine Statistik gesehen, dass irgendwie, ich glaube, die unter 20-Jährigen, also Frauen, die haben 90 Beauty-Produkte in ihrem Bad im Durchschnitt.
Wow.
So, das ist einfach absurd. Das ist komplett absurd.
Ja, und es wird
Und
irgendwie so eingeredet von der Werbung, dass man das alles irgendwie braucht und haben muss. Und ich finde auch dieses, und es ist ja so, dass da gibt es auch Studien drüber, dass sobald irgendetwas pink verpackt ist, kostet es gleich mal mehr. Und deswegen finde ich das urschön, dass ihr das gemacht habt nach Hauttyp, und sagt, es ist egal, welche Geschlechtsidentität man hat.
ja, total. Und es war auch ganz interessant in dieser Anfangsgründungsphase, was ja jetzt wirklich ein paar Jahre her ist, hatten wir auch einen Vortrag gehalten auf einem Startup-Event. Kam nämlich ein Mann nach dem Vortrag auf uns zu aus dem Publikum, der bei einem großen Konzern arbeitet, dessen Namen ich jetzt auch nicht sage. Und er meinte, ja, ich komme aus der Innovationsabteilung dieses großen Konzerns. Und ich bin euch total dankbar, dass ihr das macht, weil wir würden das nie tun. Unsere Unternehmensstrategie ist so drauf ausgelegt, auf das, was wir schon haben. Wir haben ein Running Business. Wir machen so viel Kohle mit dem, was wir tun. Wir haben überhaupt kein Interesse, das zu verändern und zu vereinfachen. Und zu so etwas Einfachem wie Seife zurückzukehren, wäre für sie halt, das ist einfach, hat keine Relevanz. Und er hat uns das wirklich hat uns sehr auf die Schulter geklopft und meinte, hey, solche Leute wie euch braucht es, die diese gesamte Branche challengen, weil nur so wird sich was verändern. Und wir haben es jetzt ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass sich tatsächlich was verändert hat. Wenn man heute in eine Drogerie geht, dann findet man ja relativ viele feste Waschstücke, Seifenstücke, festes Shampoo. Also es hat sich was getan. Nur wenn man dann ja ein bisschen tiefer drin steckt wie wir, dann sieht man halt auch, dass die Branche nur so weit gegangen ist, wie sie unbedingt muss. Also, okay, wir nehmen die Plastikverpackung weg, aber die Zutaten sind zum Teil halt immer noch echt Grütze. Und wir sehen das bei einigen Kundinnen, die dann vielleicht mal einen Schlenker gemacht haben, jetzt auch gerade im letzten Jahr, wo das Geld ein bisschen ja, schwerer auszugeben ist, dass sie mal eine Wahl zu einem günstigeren Produkt gemacht haben in der Drogerie und uns untreu wurden und dann aber relativ schnell auch festgestellt haben, dass die Haare und die Haut das überhaupt nicht abkönnen, weil die Produkte halt nicht durchdacht sind, weil sie nicht auf eine langfristige Balance ausgelegt sind, sondern eigentlich dann wieder so trockene Haut, Spliss, Allergien und so weiter auftreten und ganz viele dann nach einem kleinen Exkurs auch wieder zu uns zurückkommen und sagen, hey, die 12,90 €, die eure Seife kostet, das ist es mir wert.
Ja, urschön. Und ich habe auch auf eurer Seite gelesen und das hat mir, also wo ich das gelesen habe, da war ich schon richtig verärgert. Ihr macht nachhaltige Seife, aber sie ist nicht biozertifiziert und ich habe dann geschaut wegen dem Bier, wenn man das biozertifizieren möchte, dann muss man irgendwie Wasser, auch biozertifiziertes Wasser aus Plastikkanistern verwenden. Also da wirklich, da kann man sich nur an den Kopf greifen. Was ist eigentlich los? Also warum sollte das irgendwie in irgendeiner Welt nachhaltig sein?
Das ist halt das große Problem, das die Biobranche hat, ne? Das ist eben in vielen Ecken und Enden musst du einen Weg einschlagen, der auch nicht mehr nachhaltig ist. Du siehst es am ganzen Gemüse im Supermarkt. Das Biogemüse ist in Plastik eingeschweißt, weil es muss eben auf dem Transport vom Erzeugerland oder wo auch immer, wo es fällt eben war, wo es abgepackt wird, muss sichergestellt sein, dass es nicht kontaminiert wird durch Nicht-Biogemüse, das vielleicht im Karton liegt. Und der einzige Weg, um das sicherzustellen, ist eine Plastikverpackung drumherum zu packen. Ja, das macht für mich aber keinen Sinn. Warum soll ich das tun? Ja, warum soll ich mir Karotten in Bioqualität kaufen, die in einer Plastiktüte eingeschweißt sind, wenn ich daneben ein regionales Produkt habe, das einfach so mit Erde und Dreck noch dran in der Kiste liegt? Ja, da schlägt für mich halt einfach Regionalität Bio. Und genau so haben wir auch die Entscheidung jetzt getroffen, was bei uns das Wasser angeht, dass wir gesagt haben, wir nehmen nicht das Biowasser, das zertifiziert im Container kommt, sondern wir nehmen das regional verfügbare Quellwasser. Das
Ja.
macht für uns viel mehr Sinn, hat halt leider keinen Stempel, aber ist für uns der logischere Schritt. Und
Aber
so gehen wir eben immer in unserer Firma vor. Da auch wieder der Bogen zum Investor. Der Investor hätte vielleicht gesagt, ja, aber ey, mit Bio hättet ihr viel mehr Marktchancen, da könnten wir auch in die Bio-Supermärkte rein und da. Und dann wären wir jetzt vielleicht schon woanders. Aber für uns macht das keinen Sinn. Und deswegen bleiben wir dabei, dass es so ist, wie es ist.
ich finde das so schön, wie ihr das macht, auch mit der Transparenz und diesen Sachen einfach ansprecht, weil ich glaube, vielen EndkonsumentInnen ist das gar nicht dann so bewusst, dass es das gibt. Also wie gesagt, ich habe das auf der Webseite gelesen und bin richtig wütend geworden darüber. Und obwohl jetzt natürlich, das denke ich mir auch mit dem Pinkwashing-Problem, das wir ja in Angriff nehmen, die junge Generation, die fällt nicht drauf rein, auf diese, wir drucken jetzt mal irgendwo schnell einen feministischen Spruch auf und dann ist das ein feministisches Produkt. Also ich glaube, da gibt es schon mehr Awareness, aber da ist noch ganz, ganz viel Arbeit, um da irgendwie Transparenz zu schaffen und aufzuklären, was da so passiert. Das ist sehr cool.
Es ist halt auch sehr, sehr schwierig, sich wirklich abzugrenzen, ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der einfach so durch Instagram scrollt und dann zufällig uns findet, sich das anschaut, da ist natürlich erstmal wahnsinnig viel Skepsis. Das merken wir jeden Tag, dass die Menschen das hinterfragen, was ja auch gut ist, weil es gibt ja so viel Schrott, der inzwischen auch am Markt ist. Und wir sitzen dann da und denken, ey, wie können wir denn jetzt denen begreiflich machen, dass wir das wirklich, wirklich nicht so nicht meinen, wie sie vielleicht denken, dass wir sind. Ja, wie können wir denen zeigen, dass wir anders ticken? Und ich glaube, da haben wir auch noch ganz viel Hausaufgaben zu machen, dass wir noch transparenter werden und noch offener und ehrlicher. Und das fängt bei uns jetzt auf der Webseite an, wo wir im Laufe des Jahres mehr Transparenz schaffen wollen durch eine Nachvollziehbarkeit, wo unsere Zutaten herkommen, aus welchem Land wurden sie dann dahin gebracht und dann dort verarbeitet. Also, dass man dann wirklich auch so die Wertschöpfung nachvollziehen kann, dass unsere Kundinnen mehr zu Wort kommen und eben mehr Erfahrungsberichte dann auch authentische stattfinden. Also ganz viel und auch unser Newsletter, in dem wir sehr unverblümt auch zum Teil über Dinge sprechen, die bei uns schiefgehen, wo wir Enttäuschungen hatten, wo wir geschockt sind, was wir wieder entdecken mussten bei einer Produktentwicklung, als wir uns in eine Produktkategorie reingegraben haben und dann plötzlich da irgendwie wieder so nicht glauben können, wie die Branche agiert und was von allen einfach nur hingenommen wird. Und wir so, nee, das kann man doch nicht so machen. Also da, ja, braucht es ganz viele Tools, glaube ich, noch, wie wir uns abheben können von dieser Greenwashing-Pinkwashing-Bewegung. Und ich habe da auch noch nicht das Standardrezept gefunden, wie man das gut schaffen kann.
Ja, ich glaube, das ist urschwierig. Also es ist wirklich krass, weil natürlich immer, es ist ein Trend, aber die Konkurrenz, die den Trend auch nutzen will, ist groß. Und wir können sagen, glücklicherweise werden die Kundinnen auch immer schlauer, aber man nimmt es dann halt Und ich meine, ihr macht es ja, also ihr nehmt das mit der Beauty-Branche auf. Und jeder, der auch nur irgendwie mal Kontakt gehabt hat mit Beauty, also was da dahinter ist, also das ist ja eine Maschinerie. Ich meine, wir kämpfen gegen das Patriarchat und das Beauty-Branche und Patriarchat sind Best Friends. Aber es ist wirklich, also so groß manchmal, aber irgendwo muss man beginnen.
Ja, auf jeden Fall. Und manchmal denke ich auch, Mensch, ey, das ist so groß, das ganze Thema, und wir sind so klein. Macht das jetzt wirklich einen Unterschied, was wir hier gerade tun? Aber dann kriege ich wieder irgendeine Kunden-E-Mail und da steht dann drin, ja, was es einfach für sie verändert hat, seit sie unsere Produkte nutzen. Und dann kriege
Ja,
ich
aber
wieder diese Zuversicht. Weil wir pieksen natürlich nur rein, ne? Wir haben gar nicht die Power.
aber es wird immer mehr. Es ist ein Teil von einer größeren Bewegung, denke ich mal, die wir da alle mitgestalten und hoffentlich noch größer machen werden. Aber ich denke mir gerade so, ah, das, was du machst und was ihr macht, also damals, wo ich entschlossen habe für mich, dass ich gern Vulva-Shop gründen möchte, war die Entscheidung für mich überhaupt nicht leicht, weil ich wollte überhaupt nie Gründerin sein und vor allem wollten nie Gründerin sein, weil mir dieses Gründertum, 0815 Gründertum überhaupt nicht zugesprochen hat und ich mich da überhaupt nicht wirklich identifizieren oder sehen habe können. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig für mich, in diesem Podcast mit Menschen wie dir zu sprechen, weil du zeigst einfach auch mit dem, was du tust, es ist auch möglich, anders zu gründen. Es ist auch möglich, anders Unternehmerin zu sein. Es ist auch möglich, ein Business anders zu führen. Und man muss nicht diesen Weg gehen. Wie hast du dich motiviert und was ist so ein Tipp, den du jemandem geben würdest, der da noch ganz am Anfang steht?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich weiß noch, wie es mir wirklich auch ganz kalt den Rücken runterlief, als ich die ersten Gründerveranstaltungen besucht habe und mich eben in dieser Crowd gefunden habe, wie du sie gerade sehr schön beschrieben hast. Ich glaube, wenn man einfach dort als einzelne Frau hinläuft, dann kann das sehr, sehr schnell sehr abschreckend sein. Ich würde mich versuchen, anderweitig zu vernetzen, vielleicht eben wirklich Gründerinnen-Circles anzuschließen, bewusst Ausschau zu halten, wo finde ich ein kleineres und verbindlicheres Netzwerk als diese Networking-Events. Aber auf diesen Networking-Events ist es wirklich, es ist einfach nur, also sorry, das ist einfach nur Schwanzvergleich die ganze Zeit in weißen Sneakers. Und das hat nichts mit Verbindungen zu tun. Und für mich war die größte Brücke ins Gründerinnenleben diese WG, die ich hatte, wo ich wirklich in einem ganz engen Circle Menschen getroffen habe, denen ich mich wirklich öffnen konnte, egal ob nun was für ein Geschlecht, das hat überhaupt keine Rolle gespielt, sondern einfach zu wissen, das sind Menschen, denen kann ich vertrauen von A bis Z. Den kann ich jede Frage stellen, die ich habe. Ich kann vor denen weinen, ich kann denen meine größten Ängste schildern und die werden ein Ohr für mich haben und die werden mich unterstützen und ihr Netzwerk anzapfen und irgendeinen Weg für mich finden, dass es weitergeht. Weil ich glaube, das ist eine der größten Schwierigkeiten als Gründerin am Anfang, dass man sich so alleine fühlt. Gerade wenn man vielleicht nicht das Umfeld hat, nicht aus einem Unternehmerhaushalt kommt oder sowas, sondern vielleicht so die einzige weit und breit ist, die sagt, na, ich will jetzt irgendwie was gründen. Und alle anderen nur so, was ist das für eine Idee? Dass man wirklich versucht, da einen engen Zirkel zu finden und mit weniger Menschen eine enge Verbindung aufzubauen, eine echte Freundschaft. Und ich glaube, da könnt ihr eben auch mit euren Projekten total wertvollen Beitrag leisten, weil ich glaube, bei euch geht es auch genau darum, um dieses engere Verzahnen und nicht dieses losgelöste Big Network, ich floate auf meiner Successwelle dadurch, sondern eben Menschen zueinander zu bringen. Ich glaube, das ist der beste Schritt. Und dann einfach machen. Nicht so viel zweifeln, nicht so viele Fragen stellen, sondern sich zu überlegen, was ist die kleinste Einheit, die ich auf den Markt bringen könnte von dem, was ich gerade vorhabe. So wie wir es gemacht haben. Ja? Wir haben einfach einen Webshop gebaut und eine kleine Menge an Produkten erstmal konzipiert, die wir dann nachher noch verbessert haben, aber einfach mal ins Machen kommen und dann gucken. Und wenn es nur ist, dass ich vielleicht noch gar keinen Webshop habe, sondern ich mache erstmal nur auf einem, ja, von mir aus Weihnachtsmarkt mit, ja, und hole mir dann Stand und rede mit Leuten und hole mir Kundenfeedback ein. Und so komme ich schon mal ins Arbeiten und ins Machen und in darin Ergebnisse zu sammeln. Und es muss nicht dieses Big Thing sein, das von Anfang an perfekt ist, weil perfekt wird es eh nie. Das kann man sowieso vergessen. Auf dem Gründerinnenweg ist es, glaube ich, immer ja, so in Iterationen, man geht weiter und weiter und weiter und irgendwann ist es ein fertiges Produkt, ein fertiges Unternehmen und es sind immer kleine Schritte.
Wie gehst du da auch persönlich damit um, weil ihr seid ja auch sehr, sehr wertegetrieben. Wie gehst du so um, damit dich in dieser Szene mit anderen zu vergleichen? Und wie ist das für dich? Wie kann man damit umgehen, dass man nicht so fokussiert wird drauf, sich ständig mit anderen zu vergleichen? Was ja auch so ein bisschen das Game der Beauty Industry ist, immer schöner, besser, ne? Das Gras ist überall anders grüner. Wie gehst du damit um?
Puh, ist schwierig. Meine Strategie ist da, glaube ich, Vermeidung. Ich weiß nicht, ob das die beste Strategie ist. Also zum Beispiel LinkedIn ist für mich ein Graus. Ich weiß, ich sollte da besser vernetzt sein und sollte präsent sein und jeden Tag irgendwelche tollen Weisheiten von mir geben. Aber ich mache lieber meine Arbeit und kümmere mich um das, was mir gerade wichtig ist. Ja, nicht so viel nach rechts und links gucken. Auf sich selber hören, was das eigene Bauchgefühl ist. Auch Bauchgefühl ist extrem wichtig. Ja, wirklich, der Bauch sagt uns sehr oft, was die Wahrheit ist. Und wir sollten da viel öfter drauf hören, was unsere Intuition uns zuflüstert. Und dann eben das tun, woran man glaubt. Und nicht links und rechts gucken, wäre das besser oder das besser oder das. Ich glaube, das bringt nichts. Ansonsten glaube ich, ist es auch wichtig, sich klar zu machen, ich bin nicht nur Gründerin. Ich bin viel mehr. Sich also nicht zu verlieren in dieser Gründerin-Identität. Ich bin auch Mutter, ich habe auch eine kleine Tochter, ich habe auch eine Familie, ich habe auch einen Hund, ich habe auch Hobbys und Freunde. Und also, dass diese anderen Facetten der Persönlichkeit weiter existieren dürfen, mindestens genauso wichtig und so viel Raum bekommen wie das, was eben der Job ist. Und Gründen ist am Ende auch ein Job. Weil ich glaube, wenn man das vergisst, dann geht es auch ganz schnell Richtung Burnout und bekommt eine ungesunde Richtung. Und wenn ich mir bewusst bin, was ich alles an Facetten in meinem Leben habe, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass meine Firma jetzt nicht ein Millionen-Imperium geworden ist, sondern einfach nur ein schöner Online-Shop, der mich und meine Familie füttert. Ja, und nebenbei Gutes tut. Ich glaube, das ist so, wir haben diese angeborene Erwartungshaltung in uns, dass wir die Welt, also dass wir, ich weiß nicht, dass wir etwas Einzigartiges erschaffen müssen. Aber ich glaube, wir als Menschen sind ja schon einzigartig und dass wir das halt auch nicht vergessen, dass wir das Leben leben und genießen, auch jenseits der Arbeit und des Gründens.
So schön. Ja, das finde ich, ist dann die besten Abschlussworte, die man hätte finden können für diesen Podcast. Wirklich, wirklich wunderschön. Ich werde auf jeden Fall Terrorists of Beauty, den Instagram-Account, auch hier unten verlinken und alle Seiten, die es auch schon im Vulva-Shop gibt. Danke auf jeden Fall für eure Arbeit, für das Interview und für das offene Gespräch. Es war wirklich sehr schön und auch sehr motivierend.
Danke dir. Danke auch für die Einladung.
Amen.